Be Odd With. Gespräche von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Anruf,
der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin.
Herzlich willkommen zu Bei Anruf, unsere Jubiläumsfolge.
Yay! Yeah! Und zwar gibt es Bei Anruf jetzt 1 Jahr. Wir feiern den 1. Geburtstag und das ist unsere 20. Episode. Und zwar zum Thema
Emotional Load. Wir bleiben bei den Gefühlen. Es ist auch eine emotionale Folge, respektive es ist für uns emotional, dass unser Baby 1 Jahr alt wird.
Genau, es kommt jetzt ins Trotzalter.
Ja, ja, wir werden sehen,
was für Kinderkrankheiten
da noch auf uns zukommen. Aber ich bin überzeugt, wir werden wachsen, wie alle Kinder. Und wir ja genau. Auch dazu. Hey, es ist der Ausdruck, ein geiler Ritt mit dir gewesen, das Jahr. Und ich freue mich auch, dass so viele neue ZuhörerInnen immer noch dabei sind und dazukommen. Und ich freue mich auf alle Zukünftigen. Aber bevor ich jetzt noch mehr ausschweife, liebe Eliane, ich übergebe an dich. Machst du bitte die Einführung ins Thema?
Sehr gern, sehr gern. Also ich gehe da natürlich emotional absolut mit dir mit, aber jetzt kommen wir zum heutigen Thema Emotional Load. Mental Load ist ja bestens bekannt, aber was ist eigentlich der Emotional Load? Was ist da damit gemeint? Emotional Load ist, wenn man nicht nur an alles denkt, sondern auch für alle mitfühlt, sich für das Wohlergehen der Familie verantwortlich fühlt. Wie kommt es da dazu und wieso wiegt die emotionale Last denn oft so schwer? Wie können wir uns emotional stärken und wie können wir mehr Leichtigkeit in die Gefühlswelt bringen? Diese und mehr Fragen möchten wir heute für euch vertiefen.
Jetzt hast du das erzählt, Eliane, aber ganz ehrlich, was heisst Emotional Load? Wie zeigt sich das?
Also zu Deutsch, es ist ja schon fast Deutsch, heisst es einfach emotionale Last. Also es beschreibt die Last, die wir empfinden, wenn wir Gefühle tragen. Mhm. Und zwar nicht nur unsere eigenen Gefühle, sondern Gefühle von dem Kind, vom Partner, von der Partnerin, von anderen Familienmitgliedern. Einfach das Gefühl von allen in unserem engsten Bezugsrahmen mittragen im Alltag. Und da geht es um Mitfühlen. Das kann sowohl in freudige wie auch in schwierige Emotionen hineingehen. Es geht um Mitregulieren. Es geht um das emotionale Mittragen. Auch Konflikte, die man muss auffangen, die man muss regulieren, die man muss entschärfen oder aufarbeiten. Also es geht wirklich so um das Gefühl, sich für Emotionen verantwortlich zu fühlen. Und es geht natürlich Hand in Hand mit dem Mental Load. Das haben wir ja in unserer letzten Folge bearbeitet, das Thema. Die mentale Last, wenn du alles organisierst und planst, das ist eher so das Strukturelle und dass man alles unter einen Hut kriegt. Und dann gibt es aber da ja auch an diesen Ereignissen, diesen Sachen, Events, Tätigkeiten, die man plant, hängen ja auch noch immer ganz viele Emotionen dran. Das ist wie so das Fleisch am Knochen. Und auch das kann einem herausfordern, weil wenn man zum Beispiel merkt, man hat eine stressige Woche vor sich und es sind viele Sachen, die man zwar gut organisiert hat, aber dann kommen da ja noch unvorhersehbare, emotionale Themen dazu. Zum Beispiel, wenn ein Kind, also es gab vielleicht irgendwie auf einen Ausflug mit der Schule und das Kind will nicht gehen und das Kind hat dann eine Krise oder das Kind möchte nicht in die Kita gehen. Genau in einer Woche, wo eh schon alles eng getaktet ist und dann gibt es da irgendwie einen Meltdown und dann muss man das auch noch auffangen. Und das sind so all die emotionalen Momente, wo im Gerüst vom so organisierten Alltag halt auch noch on top oben drauf kommen. Und manchmal haben wir keine Ahnung, dann passiert etwas aus dem Nichts. Und manchmal wissen wir ja wie schon, oh, das wird sowieso schwierig. Da kommen schwierige Emotionen auf einem zu. Oder es gibt vielleicht auch wiederkehrende Situationen, wo man das weiss, dass da einfach viele Emotionen auf einem zukommen. Also ich mag mich zum Beispiel erinnern, wo meine Drillinge noch kleiner waren und ich die Amix aus dem Kinski abgeholt habe, dann haben die mich, also da haben die mich manchmal gefühlt alle angebrüllt, oder? Mhm. Und nicht einmal, weil sie keinen guten Tag hatten. Ich habe eigentlich immer positives Feedback bekommen. Aber die haben einfach zuerst mal loslassen und erzählen oder sind einfach irgendwie gleich dann halt einfach ein bisschen überreizt gewesen, müde gewesen vom Tag. Und dann sind amigs von drei Kindern gleichzeitig, die abladen wollten, etwas wollen erzählen. Und weil es gerade nicht alle gleichzeitig können erzählen und ich nicht alles kann anhören, haben sie dann gebrüllt oder irgendwie sind verrückt worden. Und dann ist so eine Welle auf mich reingekommen von Emotionen, die ich wirklich amigs gefunden habe, hey, boah, das kann ich gar nicht abfangen. Und ja, wie mache ich denn das? Ich kann ja gar nicht allen gleichzeitig zulassen. Und wie regulierst du es dann? Wer darf dann zuerst? So, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, das ich noch aus früherer Kindheit, wo sie noch ein bisschen jünger waren, gut kenne. Und ja, mir hat dann einfach in dem Moment nur das Aushalten geholfen. Und ich habe gemerkt, ich muss wie so einen Moment einplanen, wo ich quasi einfach am Boden sitze und Arme aufmache und einfach mal so. Ich war so wie so ein Klagebaum irgendwie gewesen. So können mal alle zum Mutterbaum kommen und irgendwie andocken und einfach mal, ja.
Es ist so ein schönes, Bild, das du jetzt gerade gemacht hast. Ich habe es mir vorgestellt. Lustigerweise, du hast den Baum.
Jetzt auch ein bisschen kommen.
Ich komme auch ein bisschen unter deine Fichte, weißt du, unter deine Fichte. Nein. Ich mit meinen Bildern im Kopf. Es ist spannend. Ich glaube, ich komme vom Medizinischen her mit dem Container und Containing. Also du gehst ja halt.
Containment.
Du bist dann,
das Wort war omnipräsent in meiner Weiterbildung. Ein Containment geben, ein emotionales Gefäß geben.
Ja.
Fassen, wie ein Fässchen. Ich arbeite auch immer gerne mit dem Bild vom Fass. Du musst es können heben. Die Kinder können es noch nicht heben und du hebst für sie die Gefühle.
Das ist unterbrochen. Nein, völlig gut. Danke. Weil du hast das wieder ausgedeutscht, was ich da schon in meinem Kopf habe. Ich finde ja das immer so ein geniales Phänomen zwischen uns. Ich denke etwas.
Und sogar über das Telefon.
Ja, und du machst es eigentlich in Wort fassen. Also, es ist so, dass ich mit dem Containment eben das Gefäß gebe, so das alte Wort, das Gefäß gebe, wo du da kannst reingehen kannst, wo du eine Sicherheit hast, wo du auch kannst. Und vor allem Sicherheit nicht so, ich bin jetzt hier ruhig und schön, sondern du kannst dir innen auch wüten. Es hält es eben aus. Die Wände sind für das da. Das ist eben auch Emotionen können halten. Alle Emotionen. Also, und weißt du, hast jetzt gesagt, also ich fühle dich völlig, also die Transitionssituationen von einem Ort in den anderen, das habe ich natürlich auch erlebt gehabt, wer als Ältere nicht. Und das mit dem gleichzeitig, das ist einfach die Herausforderung, wenn du mehrere Kinder im gleichen Alter hast. Und dann kommt so eine Dynamik rein, dass ich will aber Erste sein, ich will Erste sein und dann kommt die Hierarchiekämpfe nochmal ausgetragen werden. Das ist dann nochmal
kommt das noch on top, gell?
Kommt das noch on top? Du siehst es nicht, ich habe mich schon an der Nasenwurzel und habe die Augen zu, wenn ich mich selber probiere, gerade zu regulieren, weil es mich einfach, hey, ich versetze mich so oft in die Situation zurück. Ich erinnere mich, wie ich das stressig gefunden habe. Wir haben das bei der Folgestress ja auch nochmal genau erläutert gehabt. Aber es ist, dass Emotionen können halten, aushalten, tragen, hey, und es ist scheiße anstrengend. Und auch ich bin ein Mensch.
Das ist es.
Oder ich bin ja ein Mensch, ich habe voll auch irgendwann mal mein Level an Tragfähigkeit.
Das Fass ist irgendein voll. Ja, der Container ist voll.
Zum Bersten voll. Bei aller Liebe und Ruhe. Und ich weiss, ich habe sehr viel Geduld und ich habe sehr viel Ruhe. Mit mir selber ein bisschen weniger, aber ich weiß das. Aber es ist anstrengend. Und ganz ehrlich, im Job, Elian, du ja noch mehr als ich. Oder besser gesagt, dank dir weiss ich, dass ich das im Fall auch mache, gell?
Ja,
ich habe ja zuerst gedacht,
auch ganz, ganz viele Emotionen.
Ja, dank dir weiss ich das jetzt auch, weil du wieder das so schön auseinanderbeindet hast. Und wir können das eigentlich auf jede Familie auch wieder runterbrechen. Also, was ich merke bei der Arbeit ist, wie viel Emotionsregulation respektive Co-Regulation ich in jeder einzelnen Behandlung mache. Mit dem Kind und mit der Bezugsperson, die dabei ist im Raum. Manchmal sogar noch mit Coachen tue, damit dann auch noch eine zweite, dritte Bezugsperson auch noch von dem kann profitieren. Und das nacheinander, bei mir ist es ja ein Kind nach dem anderen beim Behandeln, merke ich auch am Ende des Tages, wie sehr es mich fordert, dass jedes Mal da sein und halten, da sein und halten, da sein und halten. Es tönt mega einfach, wie du es vorher gesagt hast, es ist unsichtbar. Aber am Ende, du hast das so schön einmal mir erzählt und erklärt, es ist im Fall eine Kunst, es ist eine Technik, es ist eine anspruchsvolle Arbeit, ein Säugling, ein Kleinkind, ein Teenager, altersentsprechend, tagesformabhängig, können auffangen und begleiten. Ein Wording finden, eine gute, positive Atmosphäre schaffen, dass ein Kind oder ein Säugling eben nicht, so wie, weißt du, so, was ich immer wieder höre,
Die Kinder kommen ja belastet zu dir, die einen mehr, die anderen weniger. Und entsprechend sind ja da einfach auch ganz, ganz, ganz viele Emotionen immer rum, wo du wie ein Stück weit musst mittragen, kannst korregulieren, dass du überhaupt eine Behandlung machen kannst. Oder? Auch wenn jetzt die emotionale Regulation ist ja jetzt nicht in dem Sinn, im engeren Sinn, der Inhalt von deinem Job.
Nein.
Aber es braucht es wie auch, ja. Und es ist extrem wichtig und du bist da auch Vorbild. Also von dem her bist du da von dem Thema voll mit dabei. Aber wir sind ja eben auch alle Eltern. Also ich meine, im Job ist es ein Thema, das uns beide betrifft, oder? Die emotionale Last. Aber so als Eltern, oder? Gibt es da noch irgendetwas, wo du auch sagst, wie es dir, wo du merkst, da ist es für mich schwer, oder wie da die Emotionen wiegen für dich?
Du, ich denke, wir gehen ja alle durch verschiedene Phasen mit unseren Kindern, weißt? Und irgendwie ist es immer für mich so gewesen, es ist schon anstrengend, weißt, mit dem Schlafmangel, das ist schon so ein chronisches Thema gewesen, die ersten Jahre. Und wenn ich dann gewusst habe, also nur als Beispiel, wir haben Impfungen vor uns. Oder unsere Kinder haben eine Schulreise und sie sind aufgeregt. Also das ist jetzt ja irgendwie, kannst du das ja noch dir vorstellen, das kannst irgendwie handeln. Aber ich habe dann auch gemerkt, hey, kann ich das? Bin ich fähig, mein Kind zu beruhigen, weil ich so erschöpft bin? Zum Beispiel nach einer Impfung, dass es Fieber bekommt, dass ich mein Kind auch hier auffangen kann. Oder dann eben, es hat eine Zeit gegeben, wo am Mittagstisch sehr grob mit unseren jüngeren Kindern umgegangen worden ist und ich dann schon auch denke, wie kommt mein Kind heim, wie kann ich mein Kind unterstützen.
Ach, ich mag mich erinnern, dass du es mal erzählt hast, als sie nachher aus dem Mittagstisch rausgenommen haben.
Ja. Nach mehreren Vorfällen haben wir gefunden, jetzt ist fertig. Was wir haben wollen, ist, wir haben Verantwortung und ihr seid richtig, wie ihr seid und ja, ihr müsst euch gar nicht alles gefallen von anderen. Weißt, das ist ja dann auch noch mit dabei und das auf eine gute Art und Weise, weißt, auch ruhig, sagt sich so. Aber das musst du ja dann auch noch können, oder? Für das braucht es Energie. Und
ja, du brauchst eben selber das Containment auch für dich und deine Emotionen. Du kannst nur geben, wenn du selber auch einigermaßen in der Ruhe bist, ja.
Ja, du sagst es, wenn du selber in der Ruhe bist, sag das mal.
Aha, ja eben, also ich habe vorhin gerade, wo du gesagt hast, mit dem Schlafmangel ist mein Hirn gerade kurz ab in die Bilder von mit dem Containment, oder? Wenn du selber total erschöpft bist, weil du nicht schlafst, dann haben wir jetzt irgendwie Kleinkindphase, dein Kind schläft schlecht und fordert dich tagsüber in der Autonomiephase und du hast einfach kein Containment mehr, du hast einfach keine Belastbarkeit mehr, oder? Dann ist wie, musst du dir vorstellen, dann ist wie dein Container, dein Fässli ist dann einfach wie kleiner und gleichzeitig musst du aber mittragen von deinem oder von deinen mehreren Kindern gleichzeitig. Und darum muss ich auch sagen, das ist ja auch so individuell. Nicht jeder Mensch kann gleich viel in der gleichen Lebensphase tragen, weil wir haben alle mega unterschiedliche Konstellationen und Herausforderungen. Eben von High-Need-Babys, über Happy-Babys, über je nachdem, wie viel Unterstützung wir noch im Umfeld haben, oder? Dann kannst du dir Unterstützung dazu holen und dann hast du auch wieder mehr Containment. Aber wenn du das nicht hast, wenn du zum Beispiel ganz alleine bist, dann ist vielleicht auch ein Baby, das eigentlich ganz okay schläft, ist trotzdem eine Herausforderung, ja, weil du weniger Ressourcen zur Verfügung hast.
Weißt du, ich habe jetzt auch noch gerade überlegt, gerade so die verschiedenen Lebensphasen, Entwicklungsphasen von einem Kind. Ich habe jetzt Teenagers und ich habe immer wieder Phasen gehabt, wo ich gefunden habe, das ist jetzt herausfordernd. Also ich sage jetzt eben Schulkind, wie wir vorher gesagt haben, mit dem Mittagstisch, dass es da so eine Blogi-Geistlis gegeben hat. Es hat aber auch zum Beispiel, nicht gerade bei uns ein Thema gesehen, aber andere Kinder, wo Schulabbrecher sind, wo die Eltern sich riesen Sorgen machen. Die habe ich dann auch in der Therapie. Ich habe auch Kinder, wo die Eltern herausgefunden haben, dass es angefangen hat rauchen oder Soft-Einstiegsdrogen mal probieren. Hey, ich meine, ganz ehrlich, da würden wir uns auch Sorgen machen. Und irgendwann musst du das Kind dort auch auffangen. Und dann kommt das, was ich denke, dass du dann noch mehr dazu kannst sagen. Und dann haben wir ein Schuldgefühl, dann kommt, ich bin ein schlechterer Elternteil, oder sie werden hässig, und wie kannst du nur, wir haben dir so ein schönes Zuhause gegeben. Also Schuldzuweisungen und Verantwortungen, die nicht können, getragen werden. Das sind natürlich dann auch Themen, die dann später kommen können. Und ganz ehrlich, wir können es im Fall nicht prophezeien, weißt du? Du bist nicht davon gefeit. Also, das ist auch etwas, wo ich mit einer anderen Freundin, die auch Psychologin ist, besprochen habe, wo wir beide noch keine Kinder hatten. Und sie gesagt hat, weißt du, kannst im Fall nicht davon ausgehen, dass die Kind keine Schizophrenie bekommt oder dass die Kind irgendeine manische Depression bekommt oder was auch immer. Du bist nicht davon gefeit. Aber in dem Moment...
Du hast gerade ein bisschen Knaller-Dinge reingeworfen.
Ja, natürlich. Ich möchte sagen, dass
die Prävalenz, also das Auftreten von dieser Störung jetzt nicht so hoch ist. Aber für alle, die das Gefühl haben, kiffen mich nicht. Also Kiffen und Schizophrenie hängt dann im Fall schon zusammen. Also das sollte ich dann da mal festgehalten haben.
Genau, das ist so.
Das birgt durchaus ein Risiko. Es ist nicht alles so easy peasy. Aber gut, also... Ich weiss schon, was du meinst. Es trifft dich nicht. Ich möchte aber einfach sagen, es trifft dich nicht aus heiterem Himmel. Es ist nicht einfach so zacki, bum, bang und dann hast du irgendwie eine üble psychische Störung. Es gibt immer ein multifaktorielles Geschehen, das an dem Ganzen vorangeht. Ja. Aber bei diesen eben Multifaktoren, mehreren Faktoren, das sind unzählige Faktoren, die dann Einfluss haben, hast du als Elternteil eben nicht alles in der Hand.
Ja.
Du kannst es wunderbar machen und trotzdem kann es Erlebnis, Kontakt, soziale Entwicklungen, Einflüsse geben, die dann halt dazu führen, dass dein Kind in irgendwelche Probleme abrutscht.
Eben, weißt du, das ist ja auch eine Sorge. Also, wir sind Eltern.
Ah ja, niemand will das. Niemand will, dass das Kind Probleme hat. Ja.
Selbstverständlich. Ich habe immer gesagt, in dem Moment, wo wir einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hat, dann fangen Sorgen an. Das ist einfach so. Sie wandeln mit der Zeit.
Wie motivierend, Karin.
Sorry.
Komm her.
Real Talk hier.
Real Talk, genau. Aber immer auf beide Seiten, bitte. Gell? Also ja, es fangen Sorgen an und es fängt auch ein grosses Glück an. Es ist einfach beides. Es gibt einfach eine emotionale Achterbahnfahrt.
Und da sind wir ja wieder beim Thema, oder? Der Emotional Load und das können tragen. Und hey, ich bleibe jetzt gerade noch mal bei den Teenagers. Ich weiss, irgendwann wird der Tag kommen, wo ein von meinen Söhnen mit einem angeknacksten Herzchen kommt und sagt, sie will doch nichts von mir, oder?
Ja!
Oder was weiss ich, was da für Geschichten werden kommen? Wir haben es alle erlebt gehabt. Ich unterstelle das jetzt einfach da draussen.
Dass alle mal ein gebrochenes Herz bekommen haben.
Ja, und das auch auffangen. Und das ist genauso die grossen Emotionen. Und hey.
Ja, oder im Kindergarten. Sie will nicht mit mir spielen. Eine Freundin hat plötzlich eine andere Freundin, eine andere beste Freundin. Und Kinder sind ja manchmal hure gemein, oder? Nein, du bist nicht meine Freundin. Einmal irgendwie falsch geschaut und weg vom Fenster bist, oder?
Also, das kann ja...
Kinder sind ja da abends,
Das geht ganz schnell.
Gerade raus und du hast es nicht in der Hand. Und das sind ja dann genau auch so Emotionen. Und ich will da mal noch auf das zurückkommen, was heisst denn eigentlich auch das Aushalten und Regulieren? Oder? Weil es, je grösser Kinder werden, eben, da kommen die Sachen, die man nicht mehr beeinflussen kann. Wenn der Säugling ist, kannst du noch die Bedürfnisse abchecken. Hat es Hunger, hat es Kalt, hat es Durst, whatever.
Mhm.
Und auch dann kannst du es ja amigs nicht, aber je älter das Kind wird, umso noch mehr unkontrollierbare Faktoren kommen. Oder? Und wenn jetzt da Kind XY nicht mehr mit deinem Kind spielen will, hey, dann kann das deinem Kind das Herz zerreißen und dir gerade mit. Aber ja. Ich meine, da gibt es ja einfach wie nichts, da gibt es ja nichts zu machen, da kann man ja nicht handeln, da kannst du ja nicht dorthin gehen und sagen, hey, liebes Kind, spiel doch mal wieder mit meinem Kind. Oder? Also das wäre ja total übergriffig. Und
toxische Kinderfreundschaften, habe ich auch schon mal einen Artikel darüber gelesen, aber das sprengt oder den Rahmen.
Ja, aber du kannst wie nicht, was ich sagen, du kannst nichts machen.
Mhm.
Oder? Du kannst einfach nur fürs Kind da sein und es auffangen. Und auffangen heisst nicht Emotionen wegmachen, nicht im Sinn von, ja, das macht doch jetzt nichts, dass sie nicht mit dir spielt. Und weißt du, schau dich mal dort. Und es gibt ja noch andere nette Kinder. Mhm. Natürlich gibt es noch andere nette Kinder. Und natürlich soll man sein Kind dann auch mit der Zeit motivieren. Wer findest du denn sonst noch nett? Geh doch mal auf die und die zu, so als Rat. Aber in dem Moment, wo das Kind kommt und einfach traurig ist und nicht versteht, warum jetzt das Kind nicht mehr mit ihm spielen
will,
dann braucht es einfach nur, dass ja, das verstehe ich. Und die Trauer annehmen, zulassen, brüllen lassen, umarmen und echt gar nicht so viel sagen. Eben das Containment haben. Das kann man sich bildlich vorstellen, dass es Gefäß hat, um die Tränen auffangen können. Und es geht von alleine vorbei. Weil wenn wir immer das Gefühl haben, wir müssen bei solchen Sachen irgendetwas machen, kommen wir ja in einen mega Stress. Wir müssen nicht immer etwas machen, wir können nicht immer etwas machen. Und diese Erfahrung zu merken, ich bin traurig, aber nachher geht das Leben auch wieder weiter. Ich komme dann wieder zu mir und kann mich dann wieder aufraffen. Das ist mega wichtig und genau das ist dann irgendwie Resilienz. Es geht nicht darum, unseren Kind alle emotionale Last abzunehmen. Wir müssen wie so eine Weise auswählen, wo wir eingreifen, wo wir schützen. Und wo lassen wir das Kind auch selber erfahren? Das muss man wie so ein bisschen titrieren und dosieren, oder?
Du hast noch etwas ganz Wichtiges gesagt. Du hast mich nicht gesehen, Kopfnicken die ganze Zeit und grinsen. Was ich mit dem Kopfnicken und Grinsen gedacht habe, ist bei dem Wort «machen». Ich muss etwas machen. Und das stimmt eben nicht. Es wird oft, vor allem hier in der westlichen Gegend, Erfolg und Zielerreichung, sage ich mal, immer mit Machen verbunden. Also ich muss aktiv sein, ich muss bewegen, ich muss fast schon Muskelkraft investieren, damit ich etwas im wahrsten Sinne vom Wort kann bewegen.
Ja.
Aber so funktioniert vieles nicht.
Ja, ich danke dir für die Ausführung. Mir geht es auch gerade, schiessen auch gerade Gedanken durch den Kopf. Aber du hast noch fertig reden. I'm sorry.
Ich sage es einmal, es ist gegenseitig. Wir haben den Gedanken und die andere Person hätte... Also, jedenfalls, es klingt sicher lustig für die, die uns zuhören. Danke vielmals, sind ihr noch alle dabei. was ich wollte sagen, ist, dass es so verdammt schwierig ist, in Anführungszeichen inaktiv zu sein. Und genau deshalb bist du effizient.
Ja, in der Ruhe liegt die Kraft.
In der Ruhe, schrecklich.
Aber es stimmt.
Nicht zum Aushalten. Aber es ist genau das.
Das ist doch
so abgedroschen, wie es tönt. Alles
nicht,
andere.
Nicht wie ein wildes Wespe immer.
Richtig. Nein. Ja. Und das ist das, was ich jetzt als Kinderphysio in der Behandlung der Eltern immer wieder sage, dass Aushalten wird sie am meisten Energie kosten.
Und aber auch am meisten Raum geben und am meisten dann tragen.
Und wenn Operationen anstehen, wenn irgendwelche Untersuchungen anstehen, und weißt, die Mütter kommen ja dann, und wir beide kennen uns dann auch irgendwie ein paar Jahre, weil wir wissen, aha, jetzt kommt das wieder und so. Ich meine, ich habe Patienten, die müssen jährlich Untersuchungen und Testungen machen, die nicht lässig sind, die sind schmerzhaft. Und je nachdem, wo die Mama oder der Papa im Familienkonstrukt steht und auch in welcher Lebensphase, du hast es vorher auch gesagt, hey, da weiss ich, das wird sau schwer sein, das wird belastend für die Familie sein. Und das ist dann auch wieder etwas, eben die unsichtbare Arbeit von mir, dass ich dann in die Situation ganz anders hineingehe, dass ich meine Fühle ausstrecke und mal die Lage abchecke und was braucht jetzt die Mami da? Mhm. Und das tönt so einfach, wenn du es eben gut kannst. Ich weiss nicht, ob ich es immer schaffe, im Fall. Also manchmal sage ich auch, hey, ich habe keine Ahnung, was kann ich ihnen, was kann ja, ich ihnen sagen, jetzt noch geben, weißt? Also,
aber das ist ja auch das, dann bist du authentisch, gell? Und eben das nicht ja, wissen, was machen. Eben wir als Eltern müssen ja auch nicht immer wissen, was machen. Wir dürfen sagen, ich weiss gerade auch nicht, was machen. Und es tut mir einfach furchtbar leid, dass du dich so fühlst. Darf ich nur mal das nicht machen,
oh, ja,
aufgreifen bei den Gefühlen? Mhm. Also eben, wenn jetzt ein Kind heimkommt, nochmal das Beispiel, Freund, Freundin hat nicht mehr mit dem Spielen und es ist traurig und es brüllt. Und dann eben das annehmen und nichts machen. Wenn ich etwas würde machen und gerade sofort in die Aktion ging und sage, ja, weißt du was, dann mach doch mal so und so und dann frag doch das Kind nochmal, ob es nicht zu dir kommen und mach das und das, dann würde ich ja eigentlich wie das so invalidieren, das wie abschwächen, dass es jetzt gerade traurig ist. Weil, warum ist das Kind traurig? Es fühlt sich ja in dem Moment im Selbstwert gekränkt. Meine Freundin will nicht mehr mit mir spielen. Mhm. Und wenn ich dann gerade in die Aktion gehe, dann signalisiere ich ja eigentlich auch, schau, du musst halt etwas machen, damit man dich gern hat. Mhm. Du musst etwas machen, um deinen Selbstwert quasi herzustellen. Mhm. Und hey, also ich meine, natürlich gebe ich mir mal so Tipps und das mache ich ja auch. Und ich sage auch nicht, man soll gar keine geben. Aber wichtig ist einfach zuerst die Gefühlsannahme und nicht gerade sofort ins Handeln gehen. Mhm. Weil das Wichtige ist, wir wollen ja, dass unsere Kinder einen stabilen Selbstwert haben und merken, hey, und ich bin liebenswert und toll, so wie ich bin. Und ja, es gibt Kinder oder Menschen dann auch später, die halt nicht mit mir spielen wollen, die sich nicht in mich verlieben. Und ich bin trotzdem wertvoll. Ich bin wertvoll, nicht trotzdem. Ich bin wertvoll. Mhm. Und mit der einen matcht es und mit der anderen nicht. Und wenn man zu sehr immer in das Horn reinblasst, von du musst halt etwas machen, ist das wie so ein Rückschlag, oder? Wo dann immer eigentlich dir sagt, sonst bist du nicht gut genug.
Ja. Hey, das hat gerade Plonk gemacht in meinem Kopf, absolut. Bin ich voll bei dir und vor allem, hey, dann bin ich nicht liebenswert, dann stimmen meine Gefühle nicht. Und einmal mehr validieren von den Gefühlen, sie anerkennen.
Oh. Und viele Leute und von Eltern und einfach, da höre ich immer wieder die Sorge, ja, aber wenn ich dann das Gefühl annehme oder wenn ich dann das Gefühl irgendwie zulasse, dann habe ich Angst, dass mein Kind dann irgendwie drinnen versinkt. Oder ja, gerade bei der Wut ist es so, dass es dann noch mehr irgendwie ausrastet oder so, die Sorge. Oder dass es dich dann zu schlecht fühlt. Und da muss man eine Balance finden. Es ist natürlich nicht das Anführen, im Sagen, jawohl, ist gut, bist hässig, jawohl, ja, kein Problem, komm, hau noch mal einen drauf, sacheiben. Das ist nicht das Ziel, sondern dass du mit einer Ruhe einfach sagst, ja, ich sehe, du bist wütig und das macht dich gerade richtig verrückt.
Genau.
Und natürlich setzt du deinem Kind trotzdem in dem Containment, ich glaube, das ist das Wort vom Podcast heute, von der heutigen Podcast. In diesem Rahmen setzt du dem Kind natürlich schon Grenzen. Natürlich darf es nichts demolieren. Aber sag ich, ja, ich sehe, du bist wütig. Oder? Und das Verhalten tun wir wieder ein bisschen regulieren und begrenzen, wenn es jemandem weh macht und etwas kaputt machen will. Aber du wirst okay, ich verstehe das. Und genauso auch die Trauer. Ich höre, dass du das Gefühl hast, man hat dich nicht gern. Und das macht dich mega traurig. Mhm. Und natürlich darf ich sagen, hey, und du bist wertvoll. Und ich habe dich gern. Aber wenn ich dann 100-mal sage, ja, weißt du, musst jetzt nicht, weißt du, und der ist doch eh nicht so, und das ist ja nicht so wichtig, und weißt du, ich habe dich im Fall gern, du bist so toll, und wenn ich dann auch wieder so, ich übertreibe jetzt extra, so drüber schwaffle in die andere Richtung, dann ist das auch nicht authentisch. Sondern ja, das tut weh, wenn jemand mich gerade nicht will. Das tut einfach weh.
Hey, ich habe Flashback von meinem Ex-Freund.
Oh, Entschuldigung!
Wir sind mittlerweile gut befreundet. Alles in Ordnung.
Ja, das ist gut.
Ich mag mich bis heute an die Situation erinnere, es hat mir in der Seele wehgetan, dass die Beziehung auseinander ist. Also ich begangen, weil bis heute bin ich stolz auf mich, dass ich als 20-Jährige oder 21-Jährige habe können sagen, das lenkt mir nicht. Mhm. Ich bin mehr als nur, was auch immer in dem Moment, das ist jetzt egal, aber ich habe für mich gefunden, ich darf mehr Liebe und mehr Zuwendung bekommen, weil ich es wert bin. Und das meine ich mit null Überheblichkeit. Und ich weiss noch, es hat mir in der Seele wehgetan. Ich habe geheult, ich habe schreckliche Liebeskummer gehabt. Blöderweise habe ich auch noch müssen lernen für die Prüfung. Also es ist der blödeste Zeitpunkt noch dazu gewesen. Und jetzt erinnere ich mich, weisst du, meine Mami hat mich gesehen und beobachtet. Und ich weiss noch, wie heute, wie sie mich angeschaut hat und gesagt hat, gell, du hast ihn schurig lieb gehabt. Und ich einfach nur, ja. Und dann ist sie gekommen, hat mich in den Arm genommen. Hey, ich bin gerade selber wieder emotional. Weil es so lieb war von meiner Mami. Sie hat nicht einmal gesagt, es gibt andere und er ist nicht wert. Also weisst du, das ganze Pseudotrösten.
Ja, Pseudotrösten, du sagst es gut, ja.
Ja, es ist kein Pflasterli, nichts. Ich habe eine schmerzende, blutende, emotionale Wunde gehabt. Und sie ist einfach da gewesen, hat mich gehabt und hat gesagt, Gott, Deli, was für eine blöde Situation. Und ja, du hast ihn lieb gehabt. Und ja, das macht weh.
Ja, ja.
Und wenn ich zurückdenke, weisst du, meine Mami, oder? Mit meinem Bruder, wo eben x Untersuchungen und Medikamente und in der Hei auch 24/7 pflegen. Und dann komme ich und ich denke, heute noch, hey, Gott sei Dank hat sie, wer weiß von wo, die Kraft gehabt, so liebevoll mit mir zu sein. Ich meine, es wäre einfach gewesen, wenn wir sagen, hey, weißt du was?
Ja, ist doch nicht so wichtig, schau mal deinen Bruder an oder irgendwie
get,
so.
Get over it, oder?
Ja. Yeah.
Nein, und ich denke, das ist, ja, das ist ja eine wahnsinnige, ja, emotionale
Intelligenz. Ich hoffe, dass Mami lost den Podcast.
Ich erzähle ihr das denen.
Das ist gut. Hey, aber jetzt, also mega wichtig, mega schön, gell? Und jetzt sind wir so im Thema emotionale Regulierung und wir sind auch im Thema Selbstwert. Ich glaube, über das Thema Selbstwert könnten wir allenfalls auch mal eine Episode machen.
Oh, gern. Vor allem mit meinen Therapiekindern.
Ja, weißt, aber kommen wir doch wieder so ein bisschen auf das
Entschuldigung.
Entschuldigung, alles gut. Es gibt einfach noch vieles. Es geht uns noch nicht so lange, der Gesprächsstoff nicht so schnell aus. Weißt du, eben die emotionale Last, wie dreht man denn den, oder? Und was macht es so schwierig? Wir sind ja jetzt vorher schon voll drin gewesen, aber wenn wir das gleich noch mal ein bisschen auch jetzt kognitiv auseinanderbeindeln. Also ich erkenne das bei meinen Klientinnen und Klienten und natürlich auch bei Freundinnen und Freunden. Oder? Es ist das, was man selber von sich erwartet, was man auch an seine Rollen erwartet, was man das Gefühl hat, was man alles können leisten muss. Die Verantwortung, die man dann je nachdem übernimmt. Wir sind auch in einer Generation, wo wir alle das Gefühl haben, hey, wir müssen wahnsinnig gute Eltern sein, wir haben sehr hohe Ansprüche an uns. Viele haben aber selber nicht immer oder sehr wenig die bedingungslose Annahme, eben so das Gefühl aushalten, selber nicht unbedingt erfahren, sondern viele von uns sind eher mit einem Leistungsmotiv gross geworden, so nach dem Motto, wenn man nur will, dann kann man auch. Und das hat ja auch seine Berechtigung, aber nicht unbedingt, wenn es um Emotionen geht. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, hey, ich muss einfach nur eine gut genug Mutter sein, ein gut genug Vater sein, wenn ich nur gut genug leiste, dann hat mein Kind kein negatives Gefühl, ein negatives in Anführungs- und Schlusszeichen, oder dann gibt das irgendwie ein Mismatch, weil Kinder haben die Gefühle, die negativen in Anführungs- und Schlusszeichen. Und sie müssen die auch haben, sonst können sie sich gar nicht entwickeln. Selbst wenn wir so perfekt wären, dass wir es würden schaffen, dass unser Kind irgendwie wenig Trauer- und Wuterfahrungen hat, dann wäre es kein resilienter Mensch, weil Wut gehört dazu, Trauer gehört dazu. Das ist immer ein Pendant und jede Emotion hat ihre Berechtigung, wo sie etwas sagen will. Und jetzt schweife ich ab. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich den Anspruch an mich habe, dass ich als Mutter die Emotionen von meinen Kindern immer perfekt kann regulieren oder abfangen, bevor sie überhaupt entstehen, dann wird das nicht aufgehen. Ergo, wenn ich den Anspruch an mich habe, bin ich ja dann eine schlechte Mutter. Und dann bin ich eine schlechte Mutter, weil ich das nicht geschafft habe. Und dann leide ich unter dieser emotionalen Last noch mehr. Oder? Dann habe ich Schuldgefühl, ich habe Selbstzweifel an mir, an meinen Fähigkeiten als Mutter. Und das wiederum verstärkt das Gefühl von emotionaler Last. Emotional Load Spirale dreht sich dann immer mehr und geht wie abwärts. Und je schlechter ich mich fühle und weniger mit mir im Reinen bin, umso kleiner wird mein Containment, umso kleiner wird mein Fässchen, wo ich auch tatsächlich etwas kann tragen kann.
Hey, ich bin ganz, ganz bei dir. Für Eltern mit einem Kind, das eine sichtbare Behinderung hat, im öffentlichen Raum, so belastend, weißt? Und je nach Tag, hey, du kannst es im Fall nicht mehr tragen. Die Blick, so das Tuscheln, das macht ja etwas mit dir. Es stresst.
Ja, du merkst einfach, wie anders das du bist oder ihr seid. Es macht dich, es ist so in your face, oder?
Und das reizt im Fall auch. Das reizt das Nervensystem total. Und du kannst dich, und dann musst du dich auch noch zusammenreissen, weißt du, in Anführungszeichen. Du musst ja die gute Mutter sein, du musst ja können,
genau,
das Kind im Griff haben.
Genau,
sonst heisst
es ja, wie du gesehen hast, schau mal, die ist überlastet, überfordert.
Ja.
Also heisst es ja auch, nicht nur bei Kindern mit Beeinträchtigung, sondern auch generell, oder? Ich mag mich noch erinnern, wie ich manchmal das Gefühl hatte, dass ich mit meinen Drillingen, dass gewisse Leute im Umfeld darauf warten, bis ich zusammenbreche.
Ja.
Also weißt, so ist es mir vorgekommen.
Ja, ja.
Bis sie
warten ja nur darauf, dass deine Kinder rumschreien, laut sind, sich nicht können benehmen, auf den Boden werfen oder irgendwie. Weißt, also das,
aber den Gedanken kennt, glaube ich, jede Mutter. Und das ist aber ja auch dann das, was du diesen Leuten unterstellst, ob die das wirklich meinen. Das ist ein Ausdruck davon, wie du dich gerade fühlst.
Ja, je nachdem, eben, in welcher Lebensphase und Familienkonstrukt du bist. Oh, wie heisst es so schön, du weisst nie, wie es deinem Gegenüber eigentlich geht, oder?
Ja,
du bist nie in der Schuhe
nicht in
seinen
Schuhen gelaufen bist.
Ah! Das ist immer wieder bei diesen Floskeln. Aber weisst du, es ist ja immer auch ein Stück Wahrheit dabei. Also, ja.
Ja, ja, das ist schon so. Natürlich, es zeigt, ob es dann stimmt oder nicht, sei dahingestellt, oder? Und ob der andere das wirklich denkt, was du spürst oder wahrnimmst, ist nicht relevant. Es ist relevant, was du daraus machst. Es zeigt den Finger bei dir drauf.
Ja,
okay.
Ja.
Wirf ich mir das selber vor? Oder ist das ein Thema, wo ich einfach möchte an meinem Selbstwert arbeiten, dass es mir ein bisschen egaler ist, was andere Leute vielleicht könnten über mich denken und über meine Fähigkeiten?
Was mir
schon wieder beim Thema Selbstwert.
Was mir auch noch so aufploppt, ist der Satz, ich möchte, dass mein Kind immer glücklich ist.
Ja.
Weil das irgendwo ja auch der Wunsch ist nach wenig Belastung, wenig Auseinandersetzung, oder?
Ja, da einfach das, also für mich als Psychotherapeutin springt es gerade an, der Wunsch nach wenig Belastung, das, weil ich mich nicht... Das würde die Leute zwar nicht bewusst wahrnehmen, aber weil der Wunsch kommt mit dem Hand in Hand, wenn du vielleicht selber nicht so viel Containment hast, wenn du selber nicht so in der Lage bist, in Anführungs- und Schlusszeichen negative Emotionen zu tragen. Und dann ist das für dich natürlich eine Überforderung. Wenn du es nicht aushaltest, dein Kind leidet zu sehen, dann sagst du, ich möchte natürlich, dass mein Kind immer glücklich ist. Und nein, natürlich wünscht mir ja niemandem aktiv etwas Schlechtes. Ich wünsche meinen Kindern auch nicht, dass sie Schmerzen haben. Aber ich weiss einfach, dass das Leben so ist, dass es psychische wie körperliche Schmerzen gibt. Und mein Ziel ist nicht, ich will, dass mein Kind immer glücklich ist. Natürlich wünsche ich ihnen auch ganz viele glückliche Momente. Aber ich wünsche meinen Kind vor allem, und da schaffe ich dran, oder das ist mein Ziel, dass ich ihnen beibringen kann, mit ihren Emotionen umzugehen, die anzunehmen und entsprechend herzuschauen und zu hören, was die Emotionen mir dann sagen.
Weißt du, was mir auch noch gerade aufploppt? Es sind zwei Katzen, beide gestorben innerhalb von einem halben Jahr.
Ja, kurz,
und
ja.
Und sie sind, Primarschulalter gewesen.
Ja.
Und bei der zweiten Katze bin ich eben zuerst zum Tierarzt und dann habe ich angerufen und gesagt, kommt, wir verabschieden uns von ihr. Und ich habe gewusst, meine Kinder werden jetzt einen tiefen Schmerz empfinden, emotional. Wir haben das als Eltern können tragen, wir haben Rotz und Wasser gekühlt, wir haben sie bis zu ihrem letzten Atemzug begleitet. Und das macht mich bis heute traurig, weißt, dass die Seele gegangen ist. Aber es war wichtig, dieser Prozess. Es war ein Akt von Liebe gewesen. Und ich habe gewusst, meine Kinder können das. Sie haben auch die Trauer lang in sich getragen.
Was heisst, aber können? Ich weiss, wie du meinst, oder? Aber eben können. Es ist ja nicht, du musst nicht leisten. Es ist nicht ein Können, sondern es ist einfach, es braucht von dir auch den Mut, das können zuzulassen und zu sagen, und ich gehe einfach den Weg.
Ja, das ist ein gutes Wording, danke.
Dass die, bitte, das Vertrauen, dass die Gefühle einfach ihren Platz haben und dass die Gefühle auch wieder verschwinden.
Ja, genau.
Und auch wieder wie Wellen, dass die kommen und gehen. Hey, ich bin voll mit dir dabei. Ich meine, wir haben unseren Hund auch, unsere Kinder sind 6 gewesen, unsere Drilling. Und 1,5 Monate vorher ist unsere Kleinste noch auf die Welt gekommen und dann haben wir müssen unseren Hund gehen. Und hey, wir sind mit der Tierärztin, wo meine Schwägerin ist, und uns da sehr lieb begleitet. Jetzt sind wir auf die Wiese raus und haben sie verabschiedet und lassen gehen. Alle zusammen. Und das ist nicht traumatisierend für unsere Kinder, sondern es ist schön für sie, dass sie einfach gemerkt haben, sie haben ihr das können, ja, sie haben können dabei sein. Und natürlich haben wir auch gebrüllt. Und, und jetzt sind wir...
Gell, es sind so genau die berührenden Momente. Und weißt du, was ich auch einen wunderschönen Satz gefunden habe vom einen Sohn, der gesagt hat, Mami, ich nach vielen Jahren hätte können sagen, Mami, ich vermisse es, ein Tierli zu haben.
Ja.
Aber ich kann noch nicht Platz machen für eine neue Liebe.
Ja.
Und über das haben wir auch geredet, weißt du, sodass dass die Liebe und alles, was vom anderen Tier da war, das geht nicht weg. Das wird nicht klein, das wird nicht vernichtet, sondern es wird etwas Neues daraus herauswachsen. Und jetzt haben wir ja wieder 2 neue Katzen und es ist eine grosse Liebe da.
Ja, das ist doch schön. Mit unseren emotionalen Geschichten. Nein, ich glaube, was wollen wir da damit sagen? Hey, liebe Mamis, Papis und liebe alle da draussen, haben nicht so viel Angst vor Gefühl. Trauer darf weh machen, Wut darf hässig machen, macht manchmal auch vielleicht auch fast weh. Aber habt keine Angst vor Gefühl. Gefühle selber sind nicht... Du bist mehr als dein Gefühl. Es ist ein Gefühl, aber du bist mehr. Und du haltest es aus und es geht vorbei. Und das Wichtige ist darauf, dass man... Das Wichtige ist, dass wir in der Familie darauf schauen, dass wir die Gefühle miteinander teilen. Weil jedes Gefühl, das du nicht alleine musst tragen, oder nicht immer oder nicht dauerhaft musst alleine tragen, sondern einfach weisst, es ist jemand mit dir, es fühlt jemand mit, das ist das, was dich stark macht, was dir das Vertrauen auch gibt. Und jetzt werde ich da sentimental, das ist auch das, was wir ja auch mit diesem Podcast möchten, euch mitgeben. Ihr seid nicht allein und teilt das und nehmt die anderen an, so wie sie sind, wertfrei. Und jeder hat ein anderes Erleben und manchmal überschneidet sich es und manchmal empfindet man genau gleich und manchmal anders.
Mega schön. Ja, das ist so. Oh, amix denke ich, die Klassiker, weißt du noch, das mit dem der Hamster ist gestorben und ich wollte mein Kind nicht traurig sehen. Und dann
kaufe einen neuen Hamster mit dem gleichen Fleck auf dem Rücken.
Ja, genau.
Das ist absurd, oder? Aber ja, nachvollziehbar.
Das Ausweichen vom Emotional Load.
Aus Angst können das nicht die Gefühle können zu tragen, die Kinder dann haben, wenn der Hamster gestorben ist. Ja, völlig. Aber du verarschst fürs Wort, aber du verarschst dann einfach deine Kinder. Und du zeigst ihnen letztlich gibst ihnen auch die Botschaft, du haltst das nicht aus.
Ja, du bist nicht fähig.
Und es ist eben wichtig, du haltst das aus. Und wir Menschen sind für das gemacht. Wir haben die ganze Blumenstrauß von Emotionen. Schauen wir doch einmal noch so ein bisschen, was das, jetzt haben wir gesagt, was das mit emotional mit einem macht. Und der Körper, der ist ja da gerade auch mit dabei. Das ist ja, das kann man ja eigentlich nicht voneinander trennen. Und die emotionale Last, die ist auch, die kann sehr erschöpfend sein. Und das ist analog wie beim Mental Load. Wenn man dauerhaft emotional überlastet ist, dann führt das auch zu chronischem Stress. Also das Nervensystem ist dann auch im Daueralarmzustand und chronischer Stress ist dann das Typische, das Cortisol, das dann ansteigt oder, und hoch bleibt.
Genau, und dann die klassischen Symptome mit schlecht schlafen, erschöpft sein, sich nicht können erholen.
Genau, ja, also so, wie der, so kann auch der Emotional Load eigentlich in Erschöpfungssymptomatik und im schlimmsten Fall in ein Burnout führen. Und eben, häufig kommt es ja Hand in Hand, viel Mental Load, viel Emotional Load. Das kann man oder muss man auch gar nicht so separiert dann betrachten.
Ja, und wer trifft es am meisten? Wer hat den grössten Mental und Emotional Load?
Ja, auch beim Emotional Load sind es Frauen. Wir haben es letztes Mal in der Folge schon angeschaut. Es ist meistens halt noch die Hauptverantwortung von der Kindererziehung bei den Müttern. Und ich glaube aber, beim Emotional Load wird es noch deutlicher. Ich meine, Männer, man sagt den Männern ja nach, dass sie generell mehr so die Macher sind und mehr wollen, einfach gerade eine Lösung finden. Das würde ja eigentlich dafür sprechen, dass man sich beim Mental Load kann einspannen kann. Aber auch bei der emotionalen Last, dort ist die Sozialisierung, wird dort halt wie noch deutlicher. Oder dass, ja okay, organisieren könnte vielleicht noch der Mann, aber die Emotionen, die sind ja irgendwie bei der Frau, oder? Das ist so ein Klischee. Woher kommt das?
Ich behaupte einmal mehr, ja, die Prägung, Glaubenssätze, Erziehungsumfeld, wo du aufwachst, soziokultureller Hintergrund.
Ja, genau. Also Mädchen hören ja das, oh, geh schauen, geh trösten, komm, du schauen. Versus Buben, die eher gehört haben, auch Buben brüllen nicht. Ich meine, heute wissen wir es besser, aber ich glaube, ganz viele sind schon noch so aufgewachsen. Ganz klar, oder? Der Buben brüllt nicht, bist ein härter Sieg, oder? Und die Mädchen haben dürfen bäbeln und eben ja das soziale Spiel ja auch üben, wo hingegen Buben noch vor ein paar Jahrzehnten ja kein Baby haben dürfen haben. Oh mein Gott, oder? Was passiert mit dem Kind, wenn das ein Baby hat? Und Gott sei Dank dürfen heute Buben auch Babys und Spielkuchen haben, oder? Und dürfen auch das soziale Üben im Spiel. Also das sind schon Einflüsse, denke ich, die da sehr relevant sind. Dass bei den Mädchen, bei den Frauen dann später einfach die Bereitschaft höher ist, soziale Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich meine, ich merke das irgendwie auch. Und also ich meine, mein Mann macht wirklich mega viel. Ich kann ihm da nicht da überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber ich bin zum Beispiel so, als Kind hat eine Geburtstagsparty, okay, organisieren, wer muss noch das Geschenk kaufen? Aber bei mir ist dann auch noch so, ui, ich will nicht, dass mein Kind dann blöd dasteht, oder? Ich will, dass mein Kind etwas schenkt, was einem anderen Kind dann auch Freude macht, oder? Und trage ja da irgendwie so die emotionale Last mit für all die kleinen Sachen, für die potenziellen. Hey, und ich glaube, im Fall an so vielen Vätern, hey, dann kommt es sich nicht mal in den Sinn. Weißt du, ich finde einfach so, oh,
unterstellen wir mal, ja.
Abhökeln. Nein, also.
Passt schon.
Passt schon, genau. Einfach pragmatisch, praktisch und nicht, gar nicht so, dass. Ja, dass die ganzen emotionalen Feinheiten, Raffinessen irgendwo auch noch mitdenken und mitfühlen.
Es ist einfach auch eine hohe Kunst und manchmal ist es ein bisschen übertrieben und manchmal würde ich mir mehr Pragmatismus im Alltag auch wirklich wünschen. Was ich aber auch noch möchte mitgeben, was wir bei der Folge, glaube ich, typisch Mädchen und Buben besprochen haben, ist auch wirklich die Rollenzuteilung.
Ja.
Dass du als junges Kind lernst, du bist etwas wert, wenn du dich kümmerst. Ja. Und das ist eine Rolle, die ganz klar weiblich zugeordnet wird. Zwar ist der Mann der grosse,
also es ist anerkannt, wenn man sich kümmert, wenn man eben...
Genau, der Ernährer, oder, der beschützt und so. Aber ich bin froh, dass...
Frau muss beschützt werden.
Ja.
Aber sie muss für die kleinen Wehwehchen muss sie sorgen. Für das ist sie stark genug. Das ist jetzt mir gerade aufgepoppt.
Ja, sie muss aus dem Turm gerettet werden, weil sie keine Ahnung hat, was zu machen ist in einer Notsituation. Also das ist ja schnell ein kleiner Ausflug, nachher mal wieder zurück.
In die Mähli-Welt,
gell? In wie vielen Filmen und Geschichten wird die Frau angeschaut, oh nein, was machen wir jetzt? Hey, komm, die Realität ist, jede Frau hat einen Plan YZ schon perfekt in einer Tabelle eingerastert und weiss, was zu tun ist. Und genau das ist auch ein Problem, müssen wir auch ehrlich sein. weil wir auf das auch geprägt werden. Du musst wissen, was zu tun ist, weil das ist deine Aufgabe. Du musst jedes einzelne gefärbte, emotional gefärbte Situation, jedes Augenbrauen hochziehen oder Maulecken runterziehen oder
Karin, du musst wissen, was zu tun ist. Oder? Du musst wissen, wie man sich benimmt.
Ja, schau jetzt, was immer wieder.
Achtung, es kommt. Und wenn dich deine Kinder nicht benehmen, dann hast du etwas falsch gemacht. Dann hast du so verzogene Gofen angezogen. Voilà. Weißt, das sind doch auch noch all die Wertungen, all die Glaubenssätze, die man irgendwie einfach übernommen hat, wo einem vorgelebt worden sind, von den eigenen Eltern, von der Schule, vom System, von der Kultur. Wie man sie
ohne Hinterfragen, gell? Keine Hinterfragen, kein kritisches Anstehen und sagen,
ja, also hey. Was heisst Hinterfragen? Hey, ich glaube, und damit kommen wir gerade dazu, was kann man eigentlich machen gegen den Emotional Load? Hinterfragen kannst du erst, wenn du es zuerst mal überhaupt reflektierst. Und wenn du es überhaupt herausfindest, du musst die Glaubenssätze identifizieren. Und das ist wirklich etwas, was wir euch würden raten, da in die Selbstreflexion gehen und schauen, was glaube ich denn eigentlich? Wie muss ich sein? Wie muss ich denn mit Gefühl umgehen? Wie gehe ich mit Gefühl um? Was darf ich nicht? Oder? Also versucht, eure eigenen Glaubenssätze zu identifizieren, zu verstehen und schauen, woher das die kommen. Für was fühle ich mich überall verantwortlich? Und dann kommt, ich habe erst in einem zweiten Schritt dann das Hinterfragen gekommen. Und ich sage so, muss ich das wirklich? Will ich das wirklich? Ist das wirklich zielführend? Und was könnte ich denn stattdessen machen? Und wo kann ich mich dann abgrenzen? Und das heisst ja nicht, dass ich sage, ich bin da für Emotionen nicht mehr zuständig, oder? Aber einfach so wie auswählen, was tue ich denn alles in mein Belastungsfässchen, in mein emotionales Fässchen hineinlasse, wo grenze ich mich ab und was kann ich containen, was kann ich heben. Also es geht dann nachher darum, so eine Balance zu finden zwischen Abgrenzung und Nähe.
Das ist dann auch wieder das Spannungsfeld, das wir doch gesagt haben, schon beim Mental Load, oder? Du kommst in den Stress hinein, weil du bist ja nie fertig.
Nein, das ist sowieso nicht.
Und dann hast du kein Belohnungserlebnis, also hast du kein Dopamin, also stresst dich das. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von Psyche und Füße und auch unser Nervensystem reagiert auf das. Und du hast ja auch noch gemeint, in deinem Workshop schaffst du ja auch mit Atmung, um wieder dein Nervensystem können regulieren, dass der Mental Load, du musst es können handeln. Aber hey, in einer Art und Weise, nicht, dass du in einen Aktivismus reinkommst, sondern eher das Entschleunigen. Also du kommst in den Parasympathikus rein.
Müssen wir in der heutigen Zeit alle lernen, wieder können zu entspannen, den Parasympathikus trainieren. Oder Fight und Flight, das können wir gut. Aktivismus wie ein Bindlischwarm. Oh mein Gott, mein Kind, oder? Kann man keine viel Energie rauffahren. Oder wenn es dann gar nicht mehr geht, geht man in eine Freeze rein, geht man in eine Depression rein, in eine Erschöpfung, wo man irgendwie gar nicht mehr macht. Aber können gezielt eigentlich in eine Ruhe kommen. Oder? Und eine Ruhe ist nicht gleich eine Selbstaufgabe in der Erschöpfung, oder? Wenn man nicht mehr kann, sondern in eine Ruhe kommen, das Nervensystem können beruhigen. Und da kann man wirklich ganz, ganz viel mit Atem und einfach mit Körperarbeit auch machen. Und hey, gell, seit ich jetzt auch noch mit der Yoga-Ausbildung das vertieft habe, da sehe ich schon, wie wertvoll das ist. Und das muss aber nicht Yoga sein, sondern das könnte wirklich einfach, das könnte zum Beispiel Spaziergänge sein in der Natur, einfach sich verbinden, sich im Hier und Jetzt sein, einfach zur Ruhe kommen.
Achtsamkeit, einmal mehr.
Achtsamkeit, es gibt so viele Möglichkeiten und Techniken und jeder muss so ein bisschen das für sich finden. Aber was ich manchmal so ein bisschen beobachte, auch bei Klientinnen und Klienten, die dann irgendwie einfach, wo eh schon höhere Mental und Emotional Load haben und dann das Gefühl haben, ich mache noch etwas für mich und dann gehen sie noch irgendwie einen Marathon laufen. Und nichts gegen Marathon an sich, aber was du mit deinem Körper machst, ist, du pushst ihn eigentlich wieder irgendwo total in Fight-Flight rein. Du pushst ihn wieder in eine mega Aktivierung rein und eigentlich bräuchte dein Körper Ruhe. Also du musst da irgendwie so eine Balance finden. Und das ist super, wenn man genug Energie hat und findet, das tut mir gut und dann ist das wunderbar, oder? Aber das ist einfach so das Lernen haushalten mit den eigenen Energien.
Und das musst du auch zuerst anerkennen, weißt du?
Also. Ja, genau. Und ich weiss auch, warum als gewisse Leute das manchmal auch in so Sachen reinführen. Und das würde ich auch nicht kleinreden. Ich finde das auch anerkennenswert, oder? Gerade wenn man ja unter zu viel Emotional Mental Load leidet, dann ist das immer eine Art Kontrollverlust. Ich kann nicht das erreichen, was ich will, oder? Und viele Menschen haben das Leistungsmotiv. Also, wir haben vorher schon gesagt, oder, in unserer Generation mit euch in Mitteleuropa, wir können leisten und dann kommen wir vorwärts, dann erreichen wir etwas. Oder? Und wenn man ein starkes Leistungsmotiv hat und dann aber eben eine gewisse Ohnmacht und Kontrollverlust erlebt, so im familiären Setting, dann ist es sehr verlockend zu sagen, ich setze mir irgendein externes Ziel, wo ich mich mit Leistung kann durchpushen kann oder ich nehme ein neues Projekt an der Arbeit an und gebe dort nochmal Vollgas, damit ich mich irgendwie kann spüren, damit ich etwas kann erreichen kann. Und natürlich soll man sich auch selber verwirklichen. Das ist Selbstwerterhöhung und Verwirklichung ist auch ein Grundbedürfnis. Aber man muss immer schauen, sind da genug Ressourcen rum, oder? Und das muss man einfach doch ein bisschen so Balance halten. Und je nach Lebensphase muss man schauen, was tut mir als Ganzes, als Gesamtes irgendwie gut.
Das ist auch so schwierig, ja.
Ja, und wenn ich eh schon unter viel mentaler, emotionaler Last leide, dann muss ich schauen, was für ein Ziel oder was für einen Ausgleich schaffe ich mir, wo mir ganzheitlich, mir, der Seele, der Psyche und dem Körper gut tut. Und wenn wir schon bei den Grundbedürfnissen sind, oder Bedürfnis nach Bindung, Autonomie, wie ich gesagt habe, Selbstwerterhöhung und nach Lust und Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das Bedürfnis nach Autonomie kommt natürlich als Mutter oder auch als Vater sehr oft zu kurz.
Genau.
Eben, das Kind ist in der Autonomiephase selber, ist am Teufel in Anführungs- und Schlusszeichen. Es braucht einfach viel und das schränkt unsere Autonomie ein. Eben die emotionale Last mittragen von den anderen Familienmitgliedern, das schränkt unsere Autonomie selber ein. Und deswegen ist es mega, mega wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr eure Autonomie für euch selber auch immer mal wieder stärken könnt. Dass ihr Pausen macht, wo ihr keine emotionale Verantwortung habt für andere. Oder wo man sich einfach selber spüren kann. Oder zusammen mit einem Partner etwas machen. Ich denke da so an ein Zweitagestrip, den mein Mann und ich gemacht haben, ohne Kind mal. Wir sind wandern und haben einfach gefunden, nein, es ist so entspannt. Weißt, einfach mal nicht müssen daran denken, ob es jetzt in dieser Beiz da vorne etwas Essbares für die Kinder gibt oder nicht, sondern einfach können sagen, hey, die Beiz sieht gut aus, komm, dort hocken wir her. Nicht müssen überlegen, ob wir jetzt da noch auf diesen Hügel auch noch aufwandern oder nicht, weil wieder irgendjemand jammert, wo es ihm zu viel könnte sein, sondern einfach sagen, hey, wir haben Lust, wir schauen auf uns, was gerade unser Bedürfnis ist und es läuft. Oder? Also so, ja, und klar kann man nicht immer gerade irgendwie einen Tagestrip machen für sich, aber einfach so kleine Autonomieinseln für sich selber schaffen, glaube ich, ist mega wichtig.
Das schafft dann am Schluss auch wieder Resilienz, gell? Das ist
ja.
Du musst deine Energie
tanken. Du musst auftanken, du musst Ressourcen stärken.
Ja.
Du kannst nicht nur geben.
Ja, genau. Und das kannst du geführt machen. Ich meine, du hast auch einen Workshop dazu. Oder du kannst dir selber Wissen aneignen. Es braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Und ich weiss schon jetzt, wie viele sagen, ich habe keine Zeit, um ein Buch zu lesen.
Und viele sagen, ich habe keine Zeit. Hey, jo. Liebe Leute, wenn ihr sagt, ich habe keine Zeit. Ich habe auch keine Zeit. Es geht mir von wirklich, ich habe mega wenig Zeit. Karin und ich haben schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Aber,
zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, genau, ganz wichtig. Aber man muss es sich nehmen.
Und planen.
Und sonst wird sich nichts verändern.
Ja, genau.
That's Fact. That's wenn du darauf wartest, dass sich's verändert, dann hast du Grosskind und bist pensioniert. Ich weiss doch auch nicht, ob das überhaupt mal passiert. Es ist wichtig, dass wir lernen, für unsere Selbstfürsorge, für unsere Selbstliebe, uns Ressourcen, Pausen einplanen.
Weil du dir selber wichtig bist.
Wir uns
selber
schauen, weil wir uns selber wichtig sind. Und gleichzeitig, und wenn euch das noch nicht gelangt, dann seid euch bewusst, dass was ihr vorlebt, eure Kinder auch werden übernehmen. Das heisst, wenn ihr gehetzt und nur immer selbst aufopfernd für alle und für jeden durchs Leben rennt, werden eure Kinder das genauso machen und werden an diesem Punkt auch kommen. Mhm. Also die Chance ist zumindest hoch. Ja, also darum, Selbstfürsorge vorleben und sich selber gut schauen, hat auf beiden Ebenen den Effekt, dass es Früchte trägt, bei dir und auch bei deinen Kindern und deinem Partner.
Hey, ein schöner Übergang, Überleitung zu unseren goldenen drei, wenn wir schon bei den Zusammenfassungen sind.
Ja,
Magst du gerade anfangen, bitte?
Sehr gern, sehr gern. Also der erste Punkt ist, reflektier. Spür in dich hinein, wo wiegt deine emotionale Last schwer und benenn sie. Und du sie auch wertschätzen und anerkennen. Du wertschätzen und anerkennen, was du trägst. Und teile deine emotionale Last mit deinem emotionalen Bezugsfeld.
Der zweite Punkt ist, schärf dein Bewusstsein. Du bist nicht allein verantwortlich für alles. Es gibt keine guten oder schlechten Gefühle. Alle Gefühle haben ihre Berechtigung.
Der dritte Punkt ist, gönn dir Pause. Pause, in denen du frei bist von emotionaler Verantwortung für andere. Pause, wo du dich selber kannst spüren. Schaff gleichzeitig aber auch Räume für ein gemeinsames Miteinander, um Ressourcen und Bindung zu stärken.
So, Elian, wir nehmen jetzt nach Abschluss von dieser Folge beide unsere Agenda führen und machen ein Date ab. Wenn wir wieder irgendwo in Zürich am See.
Genau, für uns, für das gemeinsame Miteinander. Machen wir. Hey, ja, es war sehr schön. Ja, schön habt ihr zugelassen an unserer Jubiläumsfolge Emotional Load und wir können unsere Emotionen auch mit euch teilen. Und wir freuen uns mega, dass ihr uns schon ein Jahr lang zuhört. Und wenn ihr das gerne möchtet und uns eine Freude machen wollt, dann möchten wir euch bitten, dann schreibt doch auch eine Bewertung von diesem Podcast oder teilen und weiterempfehlen, sodass wir noch mit mehr Mamis und auch Papis unsere Anrufe teilen können. Das wäre auch lieb. Wir freuen uns. Danke.
Ich freue mich auch auf mehr Anrufe miteinander, mit allen zusammen, dass wir uns connecten können. Wir sind nicht allein. Hey, schön ist es.
Schön ist es. Also, tschüss, mach's gut.
Tschüss,
ciao, Karin. Tschüss, ciao.